Von dieser Güte werden wir heute hören. Wir werden hören, wie lang sie geht und ob sie auch mal zu Ende ist. Und so gehen wir heute weiter im Markus-Evangelium. Oberthema ist noch immer die Majestät. Jesus offenbart sich als Majestät und beansprucht seine Königswürde. Darum das Oberthema, die Majestät, Beanspruchung seiner Königswürde. Heute geht es dabei speziell um einen Rollenkonflikt in unserem Text. Daher unser heutiges Thema, der Rollenkonflikt. Markus 12, die Verse 1 bis 12, der Rollenkonflikt. Wir alle haben als Menschen in unserem Leben verschiedene Rollen auszuführen, oft gleichzeitig. Privat sind wir zum Beispiel Vater oder Mutter oder Tochter oder Sohn oder Großvater. Im Beruf sind wir Kollege, Vorgesetzter oder Untergebener. In der Gemeinde sind wir Bruder, Schwester im Herrn, Mitarbeiter, Leiter und, und. Wir haben eine Vielzahl von Rollen. Und manchmal passen die nicht so gut zusammen, stehen im Widerspruch zueinander. Da redet man dann von einem Rollenkonflikt. Und deswegen unser Thema heute, der Rollenkonflikt, weil wir das auch in unserem heutigen Text haben. Jesus muss gegenüber den Leitern der damaligen Zeit seine Rolle klären und sie müssen ihrerseits ihre Rolle klären. Der Rollenkonflikt und Jesus macht das Ganze in einem Gleichnis. Das Gleichnis vom Weinbergsbesitzer nennt man das auch. Der Rollenkonflikt. Ja, das wird hier auch gleich angekündigt im ersten Teil von Vers 1. Da heißt es, da wandte sich Jesus in einem Gleichnis an sie. Sie, das sind die Hohepriester, Schriftgelehrte und Ältesten, mit denen hat er schon in den Predigten vor dieser Predigt, in dem Text, vor unserem Text ständig zu tun gehabt, weil es eben um den Tempel geht und wer das Sagen in Jerusalem hat, wie der Tempel geführt werden muss und, und. Aber er spricht jetzt eben in einem Gleichnis. Das ist wichtig für uns zu wissen. Ein Gleichnis hat immer zwei Ebenen. Es hat die Gleichnisebene, das Ebene der Parabel des Bildes, aber damit soll eine Botschaft vermittelt werden. Deswegen müssen wir auch auf die Botschaftsebene achten und es ist gut und wichtig, das beides nicht zu vermischen, sonst landen wir sonst irgendwo, aber nicht bei der Botschaft, die Jesus vermitteln möchte. Dieses Gleichnis redet Jesus speziell in Bezug auf die Hohepriester, Schriftgelehrte und Älteste. Sie kommen eigentlich auch in diesem Gleichnis vor. Es geht um ihre Rolle im Gleichnis, darum spielen sie auch eine Rolle im Gleichnis. Das merken sie aber nicht gleich, sondern erst am Schluss vom Gleichnis. Da heißt es hier im zweiten Teil von Vers 12, denn sie merken, dass das Gleichnis auf sie gemünzt war. Wenn man Gleichnisse oder Bilder verwendet, kann man ja mal Dinge kommunizieren, ohne dass der andere sich gleich direkt konfrontiert fühlt. Und das tut Jesus hier eben auch. Aber am Ende merken sie dann doch, es geht um sie, weil Jesus mit ihnen kommunizieren und ihnen eine Botschaft vermitteln möchte. Das hat aber auch sehr, sehr viel Botschaft für uns heute. Und so gehen wir mal in dieses Gleichnis rein. Es beginnt hier im zweiten Teil von Vers 2, da heißt es, er, also Jesus, sagte, ein Mann legte einen Weinberg an, machte einen Zaun drumherum, baute eine Weinpresse und errichtete einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Also Jesus beschreibt hier zunächst mal die ganz normalen damaligen Begebenheiten. Ein Weinberg war immer abgegrenzt, hier ist von einem Zaun die Rede, oftmals war es eine Steinmauer. Man hat die Steine weggelesen, da lagen ja viele Steine rum, dass die fruchtbare Erde sichtbar wird und die Steine hat man dann als Begrenzung um den Weinberg herum aufgeschichtet. Es gab immer auch einen Turm und im Turm, im Keller war oft auch die Keltergrube, so war das hier. Zur Zeit Jesu war in seiner Heimat gegeben in Galiläa, er kam ja aus Galiläa, die Situation so, dass viele Grundstücke ausländischen Eigentümern gehörten. Ja, Galiläa war stark verkauft an ausländische Eigentümer von der Fläche her, aber die Flächen wurden dann von einheimischen Pächtern verwaltet. Also Jesus greift hier einfach ganz normal die damalige Situation auf, wie es war mit Weinberg und Pächter. Das ist zunächst mal hier die Gleichnisebene, die Parabel, die er erzählt. Dann müssen wir die Botschaftsebene wahrnehmen. Der Weinberg steht nicht nur für sich. Wer das Alte Testament kennt und unsere Schriftgelehrten und Hohepriester hier kennen das Alte Testament, der wird merken, dem wird auffallen, oh Weinberg, okay, Weinberg ist ein Bild. Der Weinberg steht für Israel, für Juda, für das Volk, für das Land. Das zeigt sich zum Beispiel im Propheten Jesaja, Kapitel 5, Vers 7. Dort heißt es, der Weinberg des Herrn seid ihr Israeliten, seine Lieblingsarten oder Lieblingsreden, Reben könnte man sagen, Juda seid ihr. Also der Weinberg steht für Israel, für das Volk, für Jerusalem, für das Land, letztlich für alles. Soweit hier zur Botschaftsebene, Gleichnisebene. Dann geht Jesus weiter im zweiten Vers. Er geht weiter in der Parabel, in der Erzählung des Gleichnisses. Da heißt es, zur gegebenen Zeit schickte er, also der Eigentümer des Weinbergs, einen Boten zu den Pächtern, um seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs abzuholen. Die Pächter aber verprügelten den Boten und ließen ihn unverrichteter Dinge abziehen. Also wir haben es hier mit brutalen, kriminellen Pächtern zu tun, mit brutalen, kriminellen Schlägern, die dem Eigentümer seinen rechtmäßigen Anteil vorenthalten. Wenn man etwas pachtet, muss man dem Verpächter, dem Eigentümer, einen Pachtzins zahlen, entweder in Form von Geld oder in Form von Naturalien, in Form von Anteil an der Ernte. Das ist hier der Fall, aber die Pächter tun das nicht. Den bevollmächtigten Boten des Eigentümers verprügeln sie, schicken den weg. Sie kriegen, der bekommt gar nichts von ihnen. Also, wir haben ein bisschen Rollenkonflikt, ne? Die haben, glaube ich, nicht so ganz verstanden, dass sie Pächter sind und jetzt eigentlich den Pachtzins zahlen müssen. Das ist die Gleichnisebene, die Erzählung. Die Botschaftsebene bedeutet, damals musste man in Israel tatsächlich eine Abgabe leisten an Gott. Denn er war der Eigentümer des Landes. Diese Abgabe war der sogenannte Zehnte, die Zehntsteuer. Die war für die Leviten und die Priester im Tempel gedacht und für ärmere Leute. Dann gab es auch noch die Tempelsteuer, wo eben was mit dem Tempel zusammenhängt, so alles geregelt und bezahlt und renoviert werden konnte. Das wird man auch noch sehen, was es mit der Tempelsteuer auf sich hat, aber nicht in dieser Predigt, sondern in einer der folgenden, wahrscheinlich sogar schon in der nächsten. Und dieser Zehnte, das erfahren wir im Alten Testament, der wurde schon immer nicht wirklich gezahlt und eingehalten. Da gab es immer Probleme und deswegen musste Gott immer wieder Propheten schicken. Also er musste Propheten senden, die in seinem Auftrag die Leute ermahnen, hey, haltet euch an die Vertragsbedingungen. Gott ist der Eigentümer, er hat euch das Land gegeben, er hat euch in das Land geführt. Die Priester und Leviten müssen essen, die Armen auch. Bitte gebt den Zehnten. Und so hat Gott immer wieder Boten gesandt, Propheten. Diese Propheten werden manchmal auch als Boten bezeichnet. Und so haben wir hier schon wieder einen Teil der Botschaft entschlüsselt, die dieses Gleichnis, diese Weinbergsgeschichte hat. Die Boten, die hier gesandt werden, sind letztlich Propheten. Und die Pacht ist der Zehnte. Er macht damit den Schriftgelehrten, Hohepriestern und Ältesten klar, ihr betrügt Gott. Das zeigt sich in den Texten vorher. Die haben viel Kohle gemacht mit dem Tempel, Marktstände aufgebaut und, aber davon Gott nicht den Zehnten gegeben. Sie haben viel für sich behalten. Sie waren korrupt. Das wird ihnen hier vorgeworfen. Jo, trotz dieses brutalen und kriminellen Verhaltens hier, dieser Winzer, dieser Pächter, bleibt der Eigentümer im Gleichnis sehr geduldig. Es ist erstaunlich, ne? Jesus sagt hier weiter im Gleichnis: Der Besitzer schickte einen zweiten, dem schlugen sie den Kopf blutig und behandelten ihn auf schimpflichste Weise. Da schickte er einen weiteren Boten, den brachten sie sogar um. Und so machten sie es noch mit vielen anderen, die er schickte. Die einen wurden misshandelt, die anderen umgebracht. Und hier beschreibt Jesus wieder einen Teil der alttestamentlichen Geschichte. Manchmal wurden Propheten tatsächlich verprügelt und umgebracht, weil sie den Leuten im Namen Gottes unangenehme Dinge gesagten. Ihr seid korrupt, ihr gebt die Abgabe nicht, ihr gebt den Zehnten nicht, ihr tut selbst, als werdet ihr Eigentümer, als werdet ihr Gott. Und. Also Jesus erinnert hier praktisch an die alttestamentliche Geschichte. Und unsere Schriftgelehrten, Ältesten, Hohepriester, die haben das kapiert. Die waren ja Teil von dem Volk, von dieser Kultur. Sie kannten das Alte Testament. Denen musste man das alles nicht erklären, was ich jetzt hier uns erklären muss. Tja, wie geht's jetzt weiter? Was soll der Weinbergbesitzer tun? Was soll Gott tun? Das ist die nächste Ebene hier. Derjenige, der den Weinberg, also Israel, Juda und das Land ins Leben gerufen hat, ist Gott selbst. Er ist der Eigentümer. Er hat hier jetzt mehrmals Propheten gesandt. Jedes Mal wurden sie brutal misshandelt und abgelehnt. Die Leute hören nicht. Wie geht es weiter? Erfahren wir im nächsten Teil der Geschichte, die Jesus erzählt. Im nächsten Teil des Gleichnisses, der Parabel. Dort heißt es, schließlich blieb ihm dem Eigentümer, also letztlich Gott, ne? Nur noch sein eigener Sohn, dem seine ganze Liebe galt, den schickte er zu den Pächtern, weil er sich sagte, vor meinem Sohn werden sie Respekt haben. Aber die Pächter sagten zueinander, das ist der Erbe, wir bringen ihn um, dann gehört seine Erbschaft uns. Sie wollen den Weinberg also für sich. Sie sagen, wir sind die Eigentümer, nicht du. So töteten sie ihn und warfen die Leiche aus dem Weinberg. Und das ist jetzt interessant. Vorher hat Jesus ja das Bild, das Gleichnis spielt in der Geschichte Israels, wie Gott Propheten sandte, wie das Volk nicht gehört hat. Jetzt ist er in der Zukunft angekommen. Denn Gott hat seinen Sohn ja gesandt. Jesus, er ist ja da. Und er spricht jetzt gerade mit den Pächtern, ja? Mit den Hohepriestern, Schriftgelehrten und Ältesten. Es geht um sie. Er redet von ihnen. Ihr seid es. Ihr seid betroffen. Ihr müsst umkehren und verstehen, der Tempel gehört Gott, er gehört nicht euch, er ist nicht euer Eigentum. Der Eigentümer ist Gott und ich stehe für Gott, ich bin sein Sohn. Das ist die Botschaft. Jetzt ist er da. Und jetzt ist der letzte Schritt im Plan Gottes erfolgt. Bisher hat Gott ja Geduld gehabt. Durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende hat er immer wieder Boten, Propheten gesandt, hat geredet, kommt bitte, gebt, vielleicht hören Sie da auf mich, vielleicht hören Sie da auf mich. Er hat alles getan, um hier die Leute zu gewinnen. Er hat viel Geduld gezeigt und jetzt sendet er seinen Sohn und den töten sie. Und das werden sie ja auch. Die Hohepriester, Schriftgelehrten und Älteste werden dafür sorgen, dass er gekreuzigt wird. Sie werden uneinsichtig bleiben. Leider. Und jetzt schwant den Leuten, Ältesten und Schriftgelehrten dann auch, hey, Moment, Moment, der redet ja von uns. Das haben wir dann hier in Vers 12. Die führenden Priester, heißt es, die Gesetzeslehrer und die Ratsältesten hätten Jesus gerne festgenommen, denn sie merken, dass das Gleichnis auf sie gemünzt war. Das war ja dann schon harter Tobak. Aber sie hatten Angst vor der Menge, so ließen sie ihn unbehelligt und gingen weg. Also die hätten sich ihn gern gegriffen jetzt, ne? Sie sind hier die Herren, aber sie hatten Angst vor der Volksmenge, denn Jesus war beim Volk hoch angesehen. Aber dass er sterben muss, war beschlossene Sache. Das zeigt sich vor unserem Text in Kapitel 11, Vers 18. Da hat Jesus auch schon einiges gesagt und da heißt es, als die führenden Priester und die Gesetzeslehrer es hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus umzubringen. Sie sind also genauso wie Jesus die Pächter hier im Gleichnis beschreibt. Er trifft genau ins Schwarze und sie bestätigen mit ihrer Reaktion nur, dass er recht hat. Und dass die ganze Geduld Gottes über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende vergebens war. Nicht mal, dass er seinen einzigen Sohn sendet, Jesus, wird etwas ändern. Krasse Geschichte. Der Rollenkonflikt. Wer ist Eigentümer? Wer ist Verpachter? Wer ist Pächter? Das ist die Frage. Wem gehört das eigentlich hier? Wer macht die Regeln? Meine Familie ist im Besitz von Feldern und Wald, also wir haben Privatwald, haben im Schwarzwald, wo wir herkommen, viele. Und die Felder sind schon viele, viele Jahre verpachtet. Und der Landwirt, der die bewirtschaftet, der zahlt auch Pacht. Man nennt das bei uns Pachtzins. Ist ein Geldbetrag, aber der Rest liefert er einfach in Form der Kartoffeln ab, die er erntet. Übrigens vollkommen 100% biologischer Anbau. Ja, also wollte ich nur sagen. Und so funktioniert das auch. Er macht also die Arbeit auch. Wenn er jetzt auf die Idee kommen würde, ja, Moment, Moment, ich bin hier die ganze Zeit dran und bewirtschafte das und der Eigentümer tut nichts. Eigentlich bin ja ich der Eigentümer, dem gebe ich nichts mehr, dann hätte man einen gewissen Rollenkonflikt. Dann müssen wir sagen, pass auf, das ist unser Familieneigentum, wir haben es nur verpachtet und dann hätte man eine gewisse Schwierigkeit. Und da hat man dann als Pächter unter Umständen schlechte Karten, weil der Eigentümer, der Verpächter, kann dann sagen, das war's und den Vertrag kündigen oder andere Schritte einleiten. Das habe ich hier mal auf einer Webseite gesehen. Da heißt es, sind Pächter beispielsweise im Rückstand mit der Miete bzw. Pacht oder haben sie die Pachtsache entgegen den Vertragsbedingungen genutzt, würde er also jetzt Kunstdünger hinwerfen und nicht mehr biologisch arbeiten, dann ist eine fristlose Kündigung durch den Verpächter möglich. Das kann unter Umständen recht schnell gehen. Klar ist immer die Frage, ob beim Pächter die Existenz dran hängt. Da gibt es dann Sonderurteile und und. Wir wissen, dass es dann vielleicht doch kompliziert, aber die Rechtslage ist so. So viel Geduld wie der Eigentümer hier im Text, so viel Geduld wie Gott hier hat, hätte ich und meine Familie, muss ich ehrlicherweise zugestehen, sehr wahrscheinlich nicht. Wir würden uns nicht beleidigen und verprügeln lassen und und. Da wäre schnell eine Grenze erreicht. So funktioniert das nicht. Aber Gott zeigt diese Geduld. Er sendet immer wieder ein, immer wieder, über Jahrhunderte, Jahrtausende. Dann sendet er seinen Sohn. Aber mehr kann er nicht tun. Seine Geduld ist gewaltig, aber sie ist nicht unendlich. Das ist die Botschaft, die er hier den Schriftgelehrten, Hohepriestern und Ältesten vermitteln möchte. Und das ist die Botschaft, die er uns heute vermitteln möchte. So kommen wir zur ersten Botschaft für uns heute Morgen. Erstens, die Rolle Jesu oder die Rolle Gottes. Er ist der geduldige Eigentümer, geduldiger Eigentümer. Aber seine Geduld ist nicht unendlich. So, was hat das jetzt mit dir und mir zu tun? Wir sind eigentlich alle Pächter oder Mieter. Wir sind nicht Eigentümer. Eigentümer ist Gott. Pächter und Mieter zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht der Urheber sind. Also die Wohnung, in der ich hier stehe, wo mein Büro ist, die habe ich nicht gebaut, das Haus habe ich nicht gebaut. Das hat der Eigentümer, der Vermieter gebaut. Ich bin nur Mieter. Das Feld, das unser Pächter bestellt, ist Eigentum meiner Familie. Sie haben es damals angelegt. Und, und. Ein Pächter, Mieter ist nicht der Urheber und darum auch nicht der Eigentümer. Dann hat ein Pächter oder Mieter die Dinger in der Regel auch nicht lebenslang. Unsere Felder sind im Besitz, seit es mein Vater gibt, und sie werden im Besitz bleiben, bis er nicht mehr da ist, lebenslang. Für den Wald ist es auch so. Wenn man Dinge mietet oder pachtet, hat man die in der Regel nur für eine gewisse Zeitspanne. Wir wissen das ja alles. Ausgehend von Gott und der Bibel gilt das aber für dich und dein gesamtes Leben. Für uns und unser Leben und für diese Welt. Und darauf möchte der Apostel Paulus hinweisen, indem er eine Frage stellt, die ziemlich gut ins Schwarze trifft. Er fragt, was haben wir in die Welt mitgebracht? Nichts, die Welt war vorher. Jemand anders hat sie erschaffen. Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts. Wir sind nur Mieter, nur Pächter auf Zeit. Der Eigentümer ist Gott, der Herr, Urheber, Schöpfer und Erfinder des Lebens. Das ist vielleicht eine Perspektive, die dir fremd ist, aber versuch das mal an dich ranzulassen. Ja? Frag dich mal, was von dem, was du nutzt oder hast, stammt tatsächlich nur rein von dir als Urheber? Und so wie viel Prozent baust du auf eine Basis auf, die ganz andere gelegt haben? Das ist eine interessante Frage. Also ich war ernüchtert oder auch erstaunt. Das wenigste von dem, was ich habe, nutze, ist tatsächlich durch mich, durch meine Urheberschaft entstanden, sondern haben andere vorgeleistet. Und ich werde dir alles zurücklassen. Ich habe nichts mitgebracht. Ich bin nackt geboren. Ich werde diese Welt genauso verlassen. Wir sind alles Mieter. Wir sind alles Pächter. Gott ist der Eigentümer. Nimm das mal mit in die stille Stunde und beweg das in deinen Gedanken. Rede mal mit Gott, rede mal mit Jesus. Frage ihn, ist das tatsächlich so? Ne? Oftmal blendet man das ja aus. So, ich bin selber self-made ne? Und so. Aber sorry, das ist nicht die Realität. Klär das mal ab. Wenn Gott Urheber und Eigentümer ist, dann kann er die Regel machen. Dann kann er bestimmen, wie wir mit seinem Eigentum als Mieter und Pächter umgehen. Für uns ist klar, unsere Felder sind biologisch. Da war kein Kunstdünger, nichts Schädliches drauf. Man muss so und so viele Jahre biologisch arbeiten, damit sie überhaupt als biologisch gelten. Deswegen ist klar, da darf nichts anderes drauf. Würde der Pächter das tun, hätte man ein Problem. Das würde unserer Regel widersprechen. Und so ist es auch bei Gott. Der Urheber, der Eigentümer kann bestimmen. Er weiß auch am besten, wie es geht. Und so muss ich sagen, ist der Lebensstil, den ich an den Tag lege, größtenteils eine gewaltige Urheberrechtsverletzung. Denn ich trete als Pächter, die ich hier bin, als Mieter, als Mietling, die Regeln und Gebote des Eigentümers eigentlich täglich in den Dreck. Ich bin gar nicht wirklich fähig, die umfassend einzuhalten. Ich bin so besessen von dem Gedanken, ich bin selber Eigentümer, selber Gott. Ich bin's. Aber es ist nicht die Realität. Ich lebe einen permanenten Urheberrechtsverletzung. Ich habe einen permanenten Rollenkonflikt. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, Gott ist der Eigentümer, nicht ich. Frag dich mal, ob du fähig bist, dauerhaft, umfassend Gottes Gebote einzuhalten. Versuch es mal, du wirst merken, irgendwie gelingt das nicht. Da ist ein permanenter Rollenkonflikt in dir, in uns. Und den zu klären, das ist die Aufgabe Jesu. Darum kam er in unsere Welt. Darum hatte er diese Geduld. Und ich frage mich, wo kommt die her? Ich meine, seit es mich gibt, hat er alles gesehen, alles gehört, jeden Gedanken. Also wenn ich das jetzt hier im Internet mal alles deutlich machen oder sichtbar machen könnte, also das wäre ganz schön peinlich. Also ich möchte das gar nicht. Und jetzt muss man sich vorstellen, seit uns Menschen gibt, hat Gott alles gesehen. Warum diese Geduld? Warum sendet er sogar noch seinen Sohn? Ne? Ich hätte das schon längst mal gesagt, Leute, ich bin der Eigentümer, ihr seid hier nur die Pächter. Das war's. Aber Gott tut es nicht. Ja? Die Bibel sagt, seine Motivation ist Liebe. Ne? Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Er liebt. Und da frage ich mich, warum das denn? Ich hätte Probleme, jemanden zu lieben, der jeden Tag permanent in den Dreck tritt, was mir wichtig ist, was meiner Person, meinem Charakter und meiner Identität widerspricht. So, da hätte ich Probleme, liebevoll zu sein und zu lieben. Gott tut es trotzdem. Er ist einfach Gott, Gott sei Dank. Darum hat er viel Geduld. Aber unendlich ist sie nicht. Das sehen wir hier in diesem Gleichnis. Er gibt den Schriftgelehrten, Hohepriestern, Ältesten eine Chance, aber die müssen sie nutzen. Sie müssen die Rechtslage anerkennen. Er ist der Eigentümer, sie sind die Pächter, sie sind die Mieter. Sie bestimmen nicht die Regeln. Wie sieht das bei dir aus und in deinem Leben? Jesus hat alles getan, damit wir mit Gott ins Reine kommen können. Ich habe ja gerade schon signalisiert, dass sich bei Gott wahrscheinlich im Laufe der Menschheitsgeschichte so einiges angestaut hat. Stell dir vor, du hättest alles gesehen, was es gab, alles gehört, jeden Gedanken. Also wir werden wahrscheinlich durchdrehen. Bei Gott ist das so. Und deswegen kam Jesus als Menschensohn. Er sagt hier, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Er kam, um sich als Mensch für uns Menschen, für dich zu opfern und alles, was sich an Zorn und Frust bei Gott aufgeladen hat, auf sich zu nehmen. Er kam praktisch als Blitzableiter, um Klärung zu schaffen, um zu schlichten, damit wir wieder eins werden können mit Gott. Christ zu sein, zu Jesus zu gehören, bedeutet, das als für sich persönlich geschehen zu akzeptieren und anzunehmen. Christ zu sein, zu Jesus gehören, bedeutet einzusehen. Ich spiele mich auf als Eigentümer, aber ich bin's nicht. Zu Jesus zu gehören bedeutet, die Realität wahrzunehmen und anzuerkennen. Und das sollten wir tun, denn momentan haben wir noch Zeit. Jesus wird einmal wieder in diese Welt kommen. Dann ist Deadline im wahrsten Sinne des Wortes. Wann das sein wird, wissen wir nicht. Es kann immer wieder sein. Wir wissen nur, dass er kommen wird. Wir sprechen das ja im apostolischen Glauben zum Kenntnis. Ne? Von dort wird er kommen. Zu richten die Lebenden und die Toten. Der Eigentümer wird kommen. Und dann ist das alles Entscheidende, ob wir mit ihm im Einklang sind, ihn als Eigentümer angenommen haben und durch Jesus mit ihm im Reinen sind, ob geschlichtet wurde. Wenn man etwas lang bewirtschaftet oder lang vermietet, lang mietet, lang drin wohnt und man putzt das immer, man pflegt das immer, hat man ja manchmal schnell den Eindruck, eigentlich gehört die Sache mir, ich bin der Besitzer. Ne? Das ist so eine Empfindenssache, aber die stimmt nicht. Ne? Besitzer ist nicht Eigentümer. Auch nach unserem deutschen Recht nicht, nach dem BGB hier, Bürgerlichen Gesetzbuch. So ist laut BGB Paragraph 90, Vers 3, Paragraph 903, Entschuldigung, 903, fortfolgende, da ist Eigentum die ausschließliche Herrschaftsbefugnis über eine bewegliche oder unbewegliche Sache. Hingegen ist Besitz nach Paragraph 854 BGB lediglich das Innehaben der tatsächlichen Gewalt über eine Sache. Weil ich jetzt hier Mieter bin und die tatsächliche Gewalt über die Wohnung ausübe, bin ich der Besitzer. Ja. Aber ich bin nicht der Eigentümer. Besitzer heißt nicht, Eigentümer zu sein. Auch wenn man sich so fühlt und das immer alles umgeht, mit allem umgeht und das pflegt und tut. Ne? Aber ich bin's nicht. Achte darauf, dass hier kein Rollenkonflikt entsteht und du einen Rollentausch durchführst, der illegal ist. Frag dich, was Paulus uns fragt. Was hast du in diese Welt mitgebracht? Was? Was wirst du aus dieser Welt mitnehmen? Was? Nichts. Wir haben ja alles nur auf Zeit. Wir sind Mieter, Pächter. Aber durch Jesus haben wir die Chance, in die Ewigkeit zu gelangen, ewiges Leben zu haben. Darum sind Christen Leute, die verstanden haben, ich bin nur Pächter. Ich bin hier nur auf Zeit. Ich muss nicht alles haben. Ich kann mir den Stress sparen. Eigentümer ist Gott. Christen sind Menschen, die wissen, ich bin in der Ewigkeit. Ich muss hier nicht das Hundertprozentige rausholen. Ich habe die Unendlichkeit. Christen sind Menschen, die dementsprechend mit den Ressourcen, mit der Schöpfung und den Mitmenschen umgehen, weil sie wissen, es gehört nicht mir. Gott sagte am Anfang den ersten Menschen, du sollst die Schöpfung bewahren und bebauen. Er wollte das Gleichgewicht. Wir nennen es heute Nachhaltigkeit. Der Schlüssel ist, dass du zu Jesus sagst, ich habe verstanden. Bring mich ins Reine mit Gott. Und schaff mir eine Identität, einen Charakter, der der Realität entspricht, dass ich Pächter bin und Mieter, nicht Eigentümer. Dann ist der Rollentausch, der Rollenkonflikt beigelegt. Leider gelingt das jetzt hier Jesus gegenüber den Hohepriestern, Schriftgelehrten und Ältesten nicht. Ja. Eigentlich müssten sie erkennen, was wir hier im ersten Korintherbrief haben. Da heißt es von Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde, also die Menschen, die zu Jesus gehören, Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Also ihr seid sein Eigentum, ihr seid der Tempel Gottes, Gott wohnt in euch. Das hätten die Hohepriester verstehen müssen, denn sie sind ja im Tempel in Jerusalem. Aber sie verstehen und begreifen es leider nicht. Sie wollen es vielleicht nicht sehen und begreifen. Darum geht Jesus weiter in seinem Text. Und jetzt ist das Gleichnis zu Ende, jetzt spricht er frontal direkt mit ihnen. Er fragt sie, was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird selbst kommen, die Pächter töten und den Weinberg anderen anvertrauen. Er sagt, ihr seid degradiert, ihr seid eures Amtes enthoben. Jetzt wird's hier deutlich. Jesus sagt dann auch, ihr kennt doch ja wohl die Schriftstelle im Alten Testament, in den Heiligen Schriften, wo es heißt, der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Ne? Ja, und sie haben Jesus ja verworfen. Sie wollen ihn umbringen. Ne? Der Herr hat dieses Wunder vollbracht. Und wir haben es gesehen. Wir haben es gesehen. Sie haben es gesehen. Jesus ist da. Er ist der Eckstein. Der Grundstein, von dem alles ausgehen soll, neu werden soll, den haben sie verworfen. Und jetzt schwant ihnen, oh, der redet von uns, das haben wir gerade gesehen. Jetzt checken sie es, oh, und deswegen hätten sie ihn gerne festgenommen. Denn sie merken, der spricht von ihnen. Aber sie hatten Angst vor der Menge und so kann Jesus nochmal gehen. Gekreuzigt wird er dann ein paar Tage später. Jo. Manche von uns sind ja vielleicht Pächter oder Vermieter, Mieter. Und ich muss deswegen nicht erzählen, dass es da schon manchmal so einen gewissen Interessenskonflikt geben kann. Ne? Jeder will ja gut wegkommen, Gewinn haben und so wenig Geld wie möglich ausgeben. Also da kann es ja immer wieder gewisse Schwierigkeiten ja geben. Das ist normal. Schwierig wird's, wenn es kriminell wird, wenn man das bestehende Recht bricht, illegal handelt, ne? Ich habe gehört, es gab ja immer mal wieder Spezialisten, die haben dann den Wasserzähler oder den Stromzähler umgangen und illegal Strom abgezapft und was es da alles geben kann. Also unglaublich, ne? Dann wird's kriminell. Und genau das ist das Problem hier bei uns im Text. Ja? Es gibt Marktstände im Tempel, es ist ein Jahrmarkt, es ist kein Bethaus mehr, sagt Jesus. Das sind wir im Text, vor unserem Text. Er sagt, ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Der Tempelvorhof wurde als Abkürzung für Lastenträger genutzt, haben wir auch schon gesehen. Das Amt des Hohepriesters war käuflich, das Ganze war korrupt, sie sind Seilschaften mit der Politik eingegangen. Die Unabhängigkeit des Tempels war verloren und. Und das alles, weil sie sagen, das Ding gehört uns. Wir sind die Eigentümer. Der Jesus hier, der hat uns überhaupt nichts zu sagen. Wir sind die Eigentümer. Und Jesus sagt, nein, 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 nein. Ihr seid die Pächter, Mieter. Ich bin der Eigentümer. Ich bin Gott. Ein gewaltiger Rollenkonflikt. Und so kommen wir hier zur zweiten Botschaft für uns heute Morgen. Der Rollenkonflikt. Pächter, die sich für Eigentümer halten. Oder im Klartext Menschen, die Gott sein wollen. Wie krass. Menschen, die Gott sein wollen. Heftig. Und das kann man sich jetzt vielleicht nicht so gut vorstellen, ne? Menschen, die Gott sein wollen, wie geht das oder wie ist das möglich, ne? Da reicht zum Beispiel ein Blick nach Nordkorea, ne? Da ist ja 1994 der Diktator Kim Il-sung verstorben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber der wurde als der ewige Präsident angesprochen. Und muss jetzt als ewig gegenwärtiger Gottvater angesprochen, praktisch angebetet werden. Ja? Kim Jong der Zweite, ne? Der wird dann als ewiger Sohn der ewigen Söhne angesprochen. Ne? Also nur mal als Beispiel, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sich wie ein Gott verehren lassen. Ne? Es gibt in Nordkorea dann auch so große Statuen, da müssen sich die Leute davor verbeugen. Ne? Und das sind eben die zwei, von denen ich hier gerade geredet habe. Ne? Das Ganze ist dann Teil der Philosophie, die schreibt sich Juche-Philosophie. Ich weiß jetzt nicht, wie man das koreanisch ausspricht, Juche oder so. Vielleicht kann mir das mal jemand schreiben, wie man das ausspricht. Ich kann kein Koreanisch. Und die Philosophie hat das Ziel, als Geist der vollkommenen Revolution jede Ebene der Gesellschaft und des Denkens zu durchdringen, um paradiesische Frucht hervorbringen zu können. Krass, oder? Jo. Also das ist Selbstvergötterung. Und das gibt es. Wir können uns das vielleicht nicht vorstellen, vielleicht ist uns auch nicht das so präsent, man kriegt da immer nur mal so ein paar Splitter mit aus Nordkorea, aber da sehen wir mal, wie krass das sein kann. Mensch, der sagt, ich bin Gott. Meine Philosophie, die schafft paradiesische Frucht. Das ist krass. Jetzt haben wir das bei uns so nicht, Gott sei Dank, in unserem System, in unserem Land, ne? Unser System ist darauf angelegt, dass solche totalitären Dinge nicht geschehen können. Dankt dem Herrn dafür. Trotzdem gibt es das in verschiedenen Formen. Zum Beispiel, wenn du dich als Mensch als Eigentümer siehst und nicht verstanden hast, Gott ist der Eigentümer. Letztendlich steckt das ja alles in uns drin, seit den ersten Menschen, ne? Die ersten Menschen in 1. Mose 3, die konnten ja der Versuchung nicht widerstehen, selbst Gott zu sein, haben die einzige Regel gebrochen, die sie hatten. Dachten, jetzt leben wir in der Freiheit ohne dieses Gebot. Aber sie lebten im Gefängnis. Seitdem kommen wir mit Gottes Geboten gar nicht mehr klar. Und es gibt immer Gut und Böse. Alles hat irgendwie zwei Seiten, ne? Es gibt nur das richtig Gute, sondern das kann auch alles negativ oder böse verwendet werden. Also das ist immer alles so hin und her gerissen und wir schaffen es gar nicht wirklich, einfach mal nur das Richtige und Gute zu tun. Ja? Wir sagen zwar, das ist meine Freiheit, ich kann das tun, tun, was ich will. Da sage ich, ja, aber kannst du es auch lassen? Ne? Meine Freiheit ist nicht auf Gottes Gebote zu achten. Ja, stimmt. Leb deine Freiheit. Aber wenn du wirklich frei bist, dann müsstest du ja auch die Freiheit haben, das Gegenteil zu tun und sie einzuhalten. Warum können wir das nicht? Also diese Freiheit ist eine Einbahnstraße, vielleicht letztlich Etikettenschwindel. Ja? Es steckt in uns selbst, unser eigener Gott sein zu wollen. Und Menschen, die zu Jesus gehören, die zu seiner Gemeinde gehören, die haben das kapiert. Und die versuchen deswegen in der permanenten Korrektur zu leben, wenn sie merken, hier habe ich Gott gekränkt. Hier habe ich ihn, seinen Namen in den Dreck gezogen. Ihm keine Ehre gemacht, gesündigt. Dann suchen sie die Korrektur. Hier heißt es im 1. Johannesbrief, wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Ja, von aller Schuld reinigen. Das können wir 10-mal am Tag machen. Und so sind wir immer in der Freiheit, immer in der Vergebung. Aber wir müssen es in der richtigen Motivation tun. Die Motivation darf nicht sein, naja, alles nicht so wild, ich kann ja hinterher hier das ins Reine bringen und bekennen. Nee, das wäre falsch. Das Ziel ist, dass wir frei sind, in Freiheit leben. Als Pächter, als Mieter gegenüber Gott, dem Eigentümer. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass wir entsprechend der Realität leben, dass wir nichts mitgebracht haben in diese Welt und auch nichts mitnehmen werden. Und wenn wir dann nicht fähig sind für die Ewigkeit, dann haben wir letztlich wirklich nichts. Und warum waren wir dann hier? Wegen nichts. Also, verstehst du? Darum geht's. Darum geht's. Jesus ist bereit, geduldig zu sein. Jeden Tag wieder neu geduldig zu sein, wenn du einsichtig bist und sagst, Herr, ich habe mal wieder daneben gehauen. Und hier möchte ich mit denen unter uns, die zu Jesus gehören und die zu einer Gemeinde gehören, noch konkreter werden und noch einen Schritt weiter gehen heute, weil es nötig ist. Die Gemeinde, die du besuchst, zu der du gehörst, da sagst du ja oft, das ist meine Gemeinde, ne? Meine, sage ich auch. FEG Renningen ist meine Gemeinde, weil ich dort Pastor bin, ne? Ist meine Gemeinde, deine Gemeinde, sagst du, ist meine Gemeinde, weil ich dorthin gehe, mich einbringe, mitarbeite und, und. Wie verstehst du dieses meine Gemeinde? Das ist die Frage. Wie ist das mit dem Rollenverständnis? Eigentümer, Mieter, Pächter. Stell dir mal vor, die Gemeinde wäre ein Gartengrundstück, das du gepachtet hast. Wenn du nicht so einen grünen Daumen hast, lieber in die Kneipe gehst, dann stell dir vor, Gemeinde ist eine Kneipe, die du gepachtet hast oder irgendwas, was du dir halt greifbar vorstellen kannst. So, wäre der Eigentümer, ich bleibe jetzt mal beim Garten, wäre der Eigentümer des Gartens mit dir zufrieden, weil er in seinem Sinne gepflegt und bewirtschaftet ist, der Rasen gemäht, das Unkraut raus ist, wäre er zufrieden, weil du pünktlich die Pacht zahlst, würde er sagen, das ist mal ein Pächter, ein Mieter, wie ich mir den vorstelle. Die Pacht kann man ja in Form von Geld oder in Form von Naturalien zahlen, haben wir gesehen. Da geht es ja letztlich gegenüber Gott um den Zehnten. Ja? Bei uns kann man ja auch ja, spenden. Ja? Die meisten geben aber den Zehnten gar nicht, aber es geht eben um Geld. Ja? Man kann Geld spenden oder man kann eben auch in Naturalien spenden, in Form von Zeit, Einsatz, Mitarbeit, Mitverantwortung. Damals ging es dabei um den Zehnten. Frag dich mal, wie viele Stunden für die Gemeinde übrig sein müssten, wenn du 10% deiner regulären Arbeitszeit jede Woche für die Gemeinde einsetzt. Und da ist die Frage, ist das rechtens? Ja, ist es. Aber entspricht das der Realität? Ja? Ich weiß nicht. Wenn Gott dir alles gegeben hat, Jesus bis in den Tod ging, Gott seinen Sohn geopfert hat, alles, was du hast und genießt, letztlich auf ihn zurückgehst, ja, dann ist 10% eigentlich nicht viel. Ja? Darum sagt der Jesus, tracht in allem zuerst nach dem Reich Gottes. Setz in allem zuerst die Priorität auf mich. Dann wirst du alles, was du brauchst, empfangen. Denn ich bin der Eigentümer. Du bist Pächter und Mieter. Also wie ist das bei dir? Würde Jesus zu dir sagen, boah, jawohl. Oder wäre der Garten vielleicht verwildert, ne, weil du lieber gern nur in der Sonne liegst? Das muss natürlich auch sein im Garten. Ja? Wir müssen genießen. Wir müssen von der Gemeinde etwas haben können. Sie muss uns vorwärts bringen im Glauben, in der Beziehung zu Jesus, in der Gemeinschaft und. Ja? Aber einfach nur im Liegestuhl liegen geht halt auch nicht. Ja? Wenn das Unkraut verwildert und nichts läuft, ne? Dann kann sein, würde der Eigentümer mal zu dir sagen, also du müsstest hier mal Rasen mähen oder mal für Ordnung sorgen. Ne? Also müsste Jesus bei dir eingreifen. Eingreifen. Weil du gern empfängst, genießt, gern deine Rechte in Anspruch nimmst gegenüber dem Pachtvertrag, ne? Aber die Pflichten, da machst du nur, was unbedingt nötig ist. In der Hoffnung, dass es vielleicht andere tun, ne? Ja. Oder bist du jemand, der zur anderen Kategorie gehört, zur dritten Kategorie, der sagt, ich mache hier ständig alles, also bestimme ich ja, das Ding gehört mir. Der Rasen immer mähen, ich betoniere hier mal, ne? Gehörst du zu denen, denen es völlig egal ist, wenn der Eigentümer sein eigenes Grundstück nicht wiedererkennt, ne? Und dann haben wir einen gewaltigen Rollenkonflikt. Das sind dann hier die Schriftgelehrten, Ältesten und Hohepriester hier im Text. Jesus muss seinen Garten, seine Gemeinde als seine erkennen. Er bestimmt Nutzung, was sie ist und wofür sie steht. Nimm das mal mit in die Stille und stelle das mal vor als Gartengrundstück. Und frag dich, welche Art Pächter, welche Art Mieter du wärst. Und ob du dich über so einen Pächter oder Mieter freuen würdest. Oder ob du den Eindruck hast, nee, also hier müssen wir mal über unsere Rollen sprechen. Wir haben einen Rollenkonflikt, wir brauchen eine Rollenklärung. Der Herr schenke dir die Offenheit und Ehrlichkeit dazu, dich selber vor ihm zu spiegeln. Der Rollenkonflikt durch Jesus muss er nicht mehr sein.